Es geht darum, einen Passwortmanager im Multi-Device-Setup zu betreiben. Das heißt, dass ich dieselbe Passwortdatenbank sowohl auf meinem Laptop als auch auf meinem Android-Handy und auf anderen Geräten, die ich so habe, benutzen kann. Dummerweise muss ich mit einer Beichte anfangen. Ich habe meine Folien auf dem Stick und den habe ich im Hotel vergessen. Das heißt, ich muss hier wohl eher so eine Art Live-Demo machen. Die schönen Folien habe ich leider nicht und würde euch einfach mal so ein bisschen was erzählen. Als kleinen Einstieg würde ich gerne meinen Arbeitgeber vorstellen. Das ist die IBM Systems. Die meisten von euch werden sicher schon über unseren Stand gestolpert sein. Wir machen Linux Consulting, Schulung und Support in nahezu sämtlichen Bereichen, die irgendwie mit Linux-Infrastruktur zu tun haben. Wenn ihr da nähere Informationen haben wollt, kommt einfach zu uns beim Stand. Wir suchen auch, wie ihr hier seht, immer wieder Leute. Kommt einfach vorbei, Runde schnacken oder sonst wie. Ansonsten denke ich, können wir uns langsam auch auf das Thema konzentrieren. Das heißt Passwortmanager. Wer von euch benutzt denn einen Passwortmanager? Okay, das ist die Hälfte etwa. Schon mal gar nicht so schlecht. Der Rest von euch, warum benutzt ihr keinen Passwortmanager? Okay, ich ernte das eine oder andere Schmunzeln. Vielleicht kann ich euch ja dazu bringen, einen Passwortmanager zu benutzen. Das ist nämlich meiner Meinung nach eine der besten Ideen, seine Passwörter sicher zu verwalten und vor allem mit all diesen Passwörtern, die wir haben, auch mal in einer angemessenen Art und Weise umzugehen. Weil wer kennt es nicht, wie viele Passwörter habt ihr so im Durchschnitt, die ihr braucht? Okay, anders gefragt. An wie vielen verschiedenen Stellen loggt ihr euch so ein? Glaube ich gerne, ja. Also wir sehen schon, das dürften bei allen hier wenigstens im zweistelligen Bereich sein, dreistellig, nur einige sicher. Aber je intensiver man das Internet und die Dienste, die darin enthalten sind, nutzt, desto mehr verschiedene Passwörter braucht man letztendlich, weil, wie wir alle ja wissen, Passwörter sollte man nicht wiederverwenden. Warum sollte man das nicht tun? Ganz einfach. Wenn ein Konto kompromittiert ist und das Passwort dem Angreifer, nenne ich ihn jetzt mal, oder dem bösen Hacker, bekannt ist, dann kann er damit eventuell über eure E-Mail-Adresse, die er dazu hat, weitere Konten von euch ausfindig machen und sich dann mit demselben Passwort auch an diesen Diensten vergreifen. Online-Banking ist da jetzt vielleicht nicht so anfällig, weil es da noch TANS gibt, aber auch da sollte man aufpassen. Ansonsten allseits beliebtes Beispiel. Wer von euch hat ein Google-Konto? Google-Konto. Das sind ja doch die meisten. Ich denke mal, die meisten von euch werden auch das vor allem für ihr Android benutzen, für ihr schönes kleines Handy. Und wäre halt doof, wenn da fremde Leute einfach auf euer Konto zugreifen können. Weitere Möglichkeiten sind natürlich geschützte Bereiche, einerseits für euren Arbeitgeber, fürs Studium oder so. Es gibt darüber hinaus natürlich auch noch an unterschiedlichen Stellen, könnt ihr eventuell gar nicht dasselbe Passwort verwenden, weil dann gewisse Passwortrichtlinien vorgegeben sind. Dementsprechend, manchmal müssen Sonderzeichen drin vorkommen, manchmal muss eine bestimmte Länge drin sein, das für das Passwort. Ist also teilweise gar nicht möglich, dasselbe Passwort mehrfach zu verwenden. Gute Sache. Bloß wie merkt man sich diese ganzen verschiedenen Passwörter? Erstens mal kommen wir da zu der Frage, was ist überhaupt ein sicheres Passwort? Klassisches Beispiel, das ist aber nicht sicher, weil es überall im Internet steht. Warum ist es sicher? Magst du das auch erläutern? Richtig.
Auch wenn man alles klein schreibt, ist es einfach ziemlich, keine Ahnung,
Sehr gutes Beispiel eigentlich, schon eins der etwas advancederen Beispiele.
In meiner Firma sind Passwörter gültig, die nur drei Zeichen haben, aber dafür eine Zahl und Großbuchstaben beinhalten müssen.
Ja, Wahnsinn. Ja, das ist dann natürlich schnell geknackt. Theoretisch sagt man ja immer, ja, Passwörter sollten so kryptisch wie möglich. Ja, aus Sicherheitsaspekten ist das selbstverständlich kontraproduktiv. Wenn du sowas hast, zum Beispiel, wenn du dich auf einer Webseite anmelden willst und die geben dann Richtlinien für Passwörter vor, dass die zum Beispiel nicht länger als 12 Zeichen sein können, habe ich auch schon erlebt. Ist natürlich scheiße, weil ziemlich unsicher. Schreibst am besten eine Mail an den Administrator, dass der das mal bitte möglichst ändern sollte. Andere Sache ist, manche Webseiten beispielsweise lassen gar keine Sonderzeichen zu in Passwörtern. Auch äußerst uncool.
Ich meine, warum vergisst man ein Passwort, was nur aus kleinen Buchstaben besteht? Damit habe ich doch unzählig viele Passwörter ausgeschlossen von der Passwortvergabe.
Ja, richtig. Also, dass nur Kleinbuchstaben verwendet werden, das wird eher selten durchgesetzt. Eine andere Sache ist halt, dass man selber sich das Passwort nicht merken will oder mit dem Groß-Kleinen. Es lässt sich einfach leichter merken, wenn man keine Großbuchstaben zwischendurch hat. Kann sein.
Wenn du ein Passwort hast, dann ist das so viel.
Ja, ja.
Wenn du diesen Bereich ausschließt, weil der besonders leicht zu haben ist, dann hast du das noch nicht arg kompromittiert.
Ah, okay. Ja. Ja. So rum war es. Okay, Julia hat sich wirklich nicht ganz verstanden, worauf du hinaus wolltest. Ja, natürlich. Also um das nochmal für alle zu sagen, ich weiß nicht, ob es alle gehört haben, die Frage war, ob, wenn man Passwörter, die nur aus Kleinbuchstaben bestehen, wenn man die ausschließt, ob man ja nicht die Gesamtmenge der möglichen Passwörter zu sehr einschränken würde. De facto nein. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten, wie Passwörter aussehen können, dass einfach das wirklich nur ein kleiner Teilbereich ist und du in den restlichen Bereichen immer noch genug hast. Ansonsten, anderes beliebtes Passwortkonzept, was vor einigen Jahren ja sehr beliebt war, benutzt kryptische Passwörter, die möglichst schwer zu erraten sind. Vorteil dabei, sie werden nicht durch Wörterbuchattacken erkannt. Wörterbuchattacken, das sind halt Listen von Wörtern, die es wirklich gibt, die dann einfach per Brute Force durchprobiert werden. Und dementsprechend sollte man halt möglichst nicht wirklich einzelne Wörter verwenden als Passwort. Jetzt kam von der Seite schon ein sehr gutes Beispiel. 4, 5 random Words sind es, also 4, 5 zufällige Wörter, die null Kontext zueinander haben, die einfach hintereinander ausgeschrieben. Da hat man eine große Entropie einfach durch die Passwortlänge. Das heißt, durch einfache Wortbuchattacken werden die nicht geknackt, weil immer nur ein Teil des Passworts auf das Wort übereinstimmt. Und diese Zusammenstellung von Wörtern, die wird auch in keinem Wörterbuch stehen. Von daher ist das durchaus allein durch die Länge ein sehr sicheres Passwort. Man kann die sich auch relativ gut merken, wenn man sich dann irgendeine krude Story in seinem Gehirn zusammenspinnt oder so. Das geht durchaus, wird aber unpraktisch ab einer gewissen Anzahl von Logins, weil dann kommst du einfach durcheinander. Ist so. Wie also lösen wir das Dilemma? Wir müssen uns unsere Passwörter irgendwie so, wenn nicht in unserem Kopf, dann vielleicht in so einem Passwortmanager abspeichern, um halt auch zu garantieren, dass wir viele unterschiedliche, sprich pro Dienst ein Passwort und kein Passwort zweifach verwenden, dass wir das einsetzen, plus darüber hinaus, dass wir uns die auch halt irgendwoher merken können. Da kommen dann die sogenannten Passwortmanager ins Spiel. Passwortmanager ist letztendlich eine Datenbank, wo man seine Passwörter drin speichert, jeweils Login und Passwort. Und diese dann verschlüsselt wird. Und dann muss man sich nur noch dieses eine Verschlüsselungspasswort für die Datenbank merken und kann damit auf sämtliche anderen Passwörter zugreifen. Dieses Passwort sollte dann natürlich auch möglichst schwer zu knacken sein, sprich sehr kryptisch gerne oder halt auch einfach eine große Entropie bieten, sodass man sich halt wirklich nur ein sehr, sehr, sehr schwer zu knackendes Passwort merken muss und alles andere dann aus seiner Datenbank holt. Dazu gibt es verschiedenste Programme. Ich werde euch heute den KeePass vorstellen. Der hat ein paar schöne Features. Der kann zum Beispiel auch Passwörter nach bestimmten Vorgaben generieren. Es gibt auch Tools, zum Beispiel, wie heißt das jetzt unter Linux, womit man sich Passwörter nach Vorgaben... PWGen, genau, dankeschön. Habe ich gesucht. Damit kann man sich schon relativ einfach sichere Passwörter erzeugen, ist ganz praktisch, wenn man selber das System einrichtet und Benutzern Default-Passwörter vergeben will. Für einen selber ist es eher unpraktikabel, da ist es dann doch einfacher in der Passwortmanager-Oberfläche, die man dann eh offen hat, sich darin direkt ein Passwort generieren zu lassen. Ich hätte jetzt eigentlich ein paar schöne Screenshots dazu. Habe ich leider nicht bei. Ist dumm gelaufen, ich weiß, ist mir auch leicht peinlich. Jetzt muss ich erstmal aus dem Vollbildmodus rauskommen. Und dann installiere ich mir mal. Gibt es in verschiedenen Varianten, ist eigentlich bei den meisten Distributionen auch mittlerweile in den Standard-Repositories mit drin. Ja. Entschuldige, nochmal bitte.
Mich würde das mal interessieren, wie man KeyPass auf der Kommandozeile verwendet, weil ich habe so die kleine Anforderung, meinem Auftraggeber Passwörter, also von Batch-User Passwörter zu verwalten. Nicht meine eigenen, die ich jetzt schön im Browser anklicken kann, sondern direkt Passwörter, auf die ich direkt aus meiner Session heraus irgendwie drauf zugreifen kann, durch Eingabe von einem Passphrase oder sowas. Also nicht nur bei ich, sondern auch meine Kollegen dachte so, vielleicht könnte man ja innerhalb dieses Vortrags, die keine Folien hat, auch mal drauf eingehen, wie denn der
KPT. Ja. Weiß ich nicht, muss ich ehrlich gestehen, habe ich selber auch noch nicht benutzt, wobei es ein sehr interessantes Feature ist. Wenn genug Zeit ist, können wir gerne im Vortrag noch mal ein bisschen gucken, was wir da machen. Ansonsten kannst du auch gerne noch mal zum B1-Stand vorbeikommen. Machen wir vielleicht nachher oder morgen noch mal, wenn du morgen noch hier bist, dann eine kleine Hacking-Session und schauen uns mal an, was wir da machen können. Wollte ich dir anbieten. Gut, wir sehen, wir haben es installiert. Dann können wir das auch gleich mal starten. Wir sehen hier erstmal ein leeres Fenster und erstellen uns eine neue Passwortdatenbank. Die wird auch das zentrale Stück unseres geplanten Multi-Device-Setups sein. Die können wir nämlich in unsere Own Cloud auf unseren oder auf einen sonstigen Server, auf einen NFS-Share meinetwegen auch zu Hause, hochladen und anhand dieser URL synchronisieren. Ich nenne die. Ja.
Kannst du noch kurz den Unterschied zwischen KeyPass und KeyPass-X sagen?
KeyPass-X ist letztendlich, glaube ich, ein direkter Fork von KeyPass, der ein paar Sachen nicht macht, die KeyPass hatte. KeyPass lief früher nur mit Mono, geht mittlerweile auch ohne. Das ist einer der Gründe für den Fork gewesen. Also ich benutze KeyPass und KeyPass for Android, das würde ich euch gerne zeigen. Das ist ein bisschen schwierig. Da habe ich die Folien und ich kann leider keine Screenshots davon machen, weil das Programm das verbietet. Müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Ansonsten.
Mittlerweile brauchst du kein Mono mehr. Ja.
Richtig. Richtig, deswegen bin ich auch wieder zu KeyPass zurück, weil schöner.
In diesem Fall wurde Mono installiert.
Ja? Okay, dann ist es. Also die neuesten Versionen davon brauchen wohl kein Mono mehr.
KeyPass ist doch ein Windows-Programm, das ja. Ist importiert worden, deswegen Mono und KeyPass X ist im Prinzip der Clone von KeyPass, aber für Unix.
Aber ohne Mono, ja. Ja. Okay.
Thank you.
Nun gut. Hier können wir unsere Datenbank noch benennen. Ich nenne die jetzt mal Demo Setup. Hier können wir uns noch einen Standardbenutzernamen, falls wir häufig denselben Benutzernamen verwenden. Ich lasse das jetzt mal frei. Hier sehen wir schon Sample Entries. Die werden mitgeliefert, die können wir dann auch gleich wieder löschen. Aber wir können anhand dieses Sample Entries uns schon mal angucken, wie so ein Eintrag denn aussieht. Wir sehen einen Titel, den wir dem vergeben. Wir geben hier unseren Benutzernamen ein für den jeweiligen Dienst, dann das Passwort. Das können wir uns anhand dieser Schaltfläche auch generieren lassen. Wir können in den Einstellungen auch noch darauf eingehen, wie dieses Passwort auszusehen hat. Wir sehen hier auch, die Passwortqualität ist in diesem Fall nicht gerade toll. Und die URL, für die dieses Passwort gilt, ist KeePassInfo. Das heißt, wenn ich jetzt auf KeePassInfo gehe, könnte ich mich mit diesen Daten natürlich nicht einloggen, aber theoretisch wäre das natürlich so. Und KeePass bringt auch ein Autofill-Feature mit für Webseiten, dass automatisch das Formular für den Benutzer ausgefüllt wird. Du musst für jeden Dienst einen eigenen Eintrag machen. Hier sehen wir auch noch, das ist vielleicht ganz interessant, Override Default Sequence. Dann wird halt erst der Username gesetzt. Ich müsste dann halt auf das Username-Passwort-Feld gehen auf der Webseite. Und dann kann ich Autofill benutzen. Dann wird der Username, Tab, Passwort und Enter eingeben und damit mich automatisch anmelden. Funktioniert leider nicht bei allen Webseiten so, da muss man eventuell aufpassen, weil man, wenn man dann nach dem Benutzernamen einen Tab eingibt, kommt man eventuell aufs Passwort vergessen Feld oder so, auf den Link dann, müsste man halt einen weiteren Tab einfügen. Also der benutzt quasi die Tastatureingaben, um die dann auf der Webseite einzugeben. Da muss da eventuell ein bisschen aufpassen, dieses Username Tab, Passwort Enter funktioniert nicht immer. Wenn er auf den Usernamen klickt, also geht auf das Feld und dann Tab drückt und dann nicht im Passwortfeld landet, müsste er das hier ein bisschen anpassen. Und hier haben wir auch noch eine History für diesen Eintrag. Nein, ich möchte diese Änderung nicht beenden. Ne, da bin ich jetzt schon angemeldet. Das jetzt. Nee, habe ich jetzt nicht. Schauen wir uns das mal in der Praxis an. Ich kann mich hier beispielsweise auf Ubuntu-Users registrieren. Ich nenne meinen Benutzer mal CLT-Demo und kann dann, wenn ich jetzt auf Peacekeepers gehe, einen Eintrag hinzufügen, nenne ich Ubuntu-Users. Und generiere mir ein Passwort. Ich benutze hier mal einfach die Default-Werte und kann dann dieses Passwort per Copy und Paste eingeben. Ich kenne also mein Passwort für Ubuntu-Users gar nicht. Ist auch nicht nötig, die Passwortdatenbank kennt das ja. Und ich weiß mein Masterpasswort. Dreimal vertippt habe ich mich nämlich nicht. Stimmt das? Das ist ein U. Sieht gut aus, oder? Das klingt schon besser. Nach dem Aktivierungslink. Diese URL nehme ich jetzt und trage sie mir hier bei Keepers als URL ein. Schauen wir nochmal, hier haben wir es halt wirklich, Benutzername, Tab, Passwort, Enter, sollte funktionieren. Das ist jetzt der. Okay. Schauen wir nochmal. Autotype ist aktiviert. Sollte also funktionieren. Tut es natürlich nicht. Dann bleibt der manuelle Weg. Ich rufe mir das auf. Copy-paste mir mein Passwort und gebe es ein. Zack, bin ich angemeldet. So. Soweit habt ihr das jetzt schon mal gesehen. Ist also relativ einfach, sich das auf dem PC einzurichten. Dass das mit dem Autofill nicht funktioniert, tut mir jetzt leid. Ich will da jetzt aber auch nicht zu lange rumfrickeln, sondern möchte euch lieber zeigen, wie ihr diese selbe Datenbank auch auf eurem Handy nutzen könnt. Wer hat von euch beispielsweise eine OwnCloud oder eine NextCloud am Laufen? Das sind einige. Das ist schon mal eine wunderbare Methode, um sich seine Passwortdatenbank abzuspeichern. Ich habe nämlich in KeePass auch die Möglichkeit, über den Synchronisationseintrag mir ein File bzw. auch eine URL anzugeben, mit der synchronisiert wird. Das heißt, ich kann meine KeePass-Datenbank in meine OwnCloud laden, hier die URL zu der Datei angeben, meinen Benutzernamen, mein Passwort. Dann speichere ich das ab und dann wird die automatisch synchronisiert, wenn ich das KeePass-Programm starte. Beidseitig. Es wird die neuere Version genommen. Ich sollte dann möglichst, wenn ich was geändert habe an der Datenbank, die nochmal synchronisieren. Das sollte man möglichst bedenken. Wollte ich gerade mal schauen. Ich schiebe mir die mal in meine OwnCloud. Beziehungsweise. Ja. Jetzt haben wir sie hier, hochgeladen in die OwnCloud. Warum will er jetzt nicht? Ja. Immer noch nicht. Ist der Link falsch? Link sollte doch stimmen. Etwas uncool, dass er das jetzt nicht macht.
Könntest du dir diese Passwortdatei nicht einfach in deinen lokalen Outlook-Ordner reinlegen? Von da wird er das sowieso synchronisiert, oder?
In meinen lokalen? Achso, den Client habe ich jetzt nicht installiert. Ja, wäre auch noch eine Variante. Ja. Ah, okay. Scheren. Und wie funktioniert es sich, den zu scheren? Jetzt soll es gehen. Herr Wilbert nicht. Und das geht eigentlich auch ohne. Das geht eigentlich auch ohne. Ich würde jetzt vorschlagen, ist jetzt ein bisschen doof gelaufen, bevor ich mich hier ewig verfrickel, zeige ich euch einfach mal, mit welcher App man das auf dem Android benutzen kann. Dann halt so. Sehen wir schon, wenn wir nach Keepers suchen im Google Play Store, sehen wir mehrere Treffer. Für mich hat sich als beste Lösung das Keepers to Android benutzt. Diese Version Keepers Droid unterstützt leider keine Synchronisierung. Deswegen Keepers for Android. Ja. Meinst du jetzt Browser-Plugins?
Es gibt ja verschiedene Plugins für das Keepers. Zum Beispiel für so eine Second Factor. Welches von den Android unterstützen diese Plugins?
Ich glaube auch, dass Keepers für Android unterstützt sie zum Teil. Ich habe aber selber noch nicht mit Plugins gearbeitet. Hier sehen wir hier in der Demo-Database so ein paar Screenshots. Das ist gar nicht verkehrt. Ich habe auch Fotos von meinem Handy gemacht in der Präsentation. Also wer mich kontaktiert, dem kann ich gerne auch mal die Folien zukommen lassen. Würde ich euch morgen dann nochmal eine E-Mail schicken. Da ist das alles ein bisschen schöner auch erklärt anhand für Screenshots. Hier haben wir auch wieder unseren Sample Entry, den Usernamen auf Keepers Info. Ähnlich wie wir es auch vorhin gesehen hatten. Wir sehen hier die Adresse, ein zusätzliches Feld. Können uns auch mit der mobilen App Kennwörter erzeugen. Hier sehen wir auch schon, wie wir Vorgaben machen können. Dann gibt es eine Quick-Unlock-Funktion. Und hier haben wir auch die Funktion bei Speichertyp wählen. Können wir das auch verschiedenste Cloud-Dienste benutzen. Wer jetzt keine Own Cloud hat, kann meinetwegen auch sein Google Drive verwenden. Warum könnte er das verwenden, auch wenn das jetzt bei einem Unternehmen liegt? Es ist verschlüsselt, genau. Und damit verschlüsselte Dateien, da könnt ihr dann halt auch Google Drive oder Konsorten benutzen. Ja.
Telefon einschalten will.
Du meinst für deinen Telefon-PIN oder für dein Telefon-Passwort?
Das wäre unser einziger sinnvoller Trick, dass ich mir das Passwort merken kann.
Oder ja, es gibt halt Ausnahmen. Es gibt da nur Ausnahmen.
Das ist der einzige sinnvolle Trick.
Ja, aber du musst dich ja erstmal ins Betriebssystem anmelden, um da drinne Programme zu benutzen zu können.
An der Stelle braucht man das sichere Passwort.
Aber du musst ja auch ein Wasserpasswort eingeben, der meint. Das ist so.
Ja.
Ich habe eine Frage. Zwei Entlassungsdaten haben eine von meinen Interdaten-Daten, eine für andere Zero-Daten, die sich anders abschließen.
Ja, natürlich. Du kannst ja mehrere verschiedene Datenbank-Files pflegen und öffnen. Da musst du halt, kann ich dir zeigen? Ich habe hier auch die Möglichkeit, Import, Export, beziehungsweise halt ein bestimmtes Datenbank-File zu öffnen. Also das geht soweit problemlos. Das ist halt nur einfach ein verschlüsseltes Datenbank-File, wo deine Passwörter drinnen liegen und du kannst natürlich auch mehrere verwenden. Die Passwortdatei selber kennt keine Userverwaltung. Du könntest für gemeinsam genutzte Passwörter eine Datenbank anlegen und dann pro User eine weitere. Das wäre vielleicht eine gangbare Variante.
Ist das gefährlich, falls mir aus irgendeinem Grund die Datenbankdatei geklaut wird? Also nicht, dass sie mir verloren gegangen ist, ich habe sie noch, aber sie hat jetzt auch jemand anders. Kann der da irgendwas mit anfangen?
Solange er dein Passwort nicht hat oder sonst wie errät, nein.
Also erlaubt es denn das Android oder das iPhone-Berechtigungsprinzip überhaupt, dass der KeyPass über die Anwendung stülpt und entsprechend dann auch die Passwörter weiterreichen?
Du kannst auch Passwörter an Apps weiterreichen, ja.
Okay, ohne, also das erlaubt das Berechtigungssystem von Android an sich, dass KeyPass kann. Da muss ich da irgendwie
Root rein? Nee. Nee, das wird über die ganz normalen Berechtigungen, die mit Keypass gewährt werden, reicht das aus. Also du brauchst keinen Root auf dem Handy dafür. Doch, durchaus. Über Overlays geht das. Das geht zum Beispiel, es gibt auch verschiedenste Clipboard-Apps, die sich über Anwendungen legen können. Das geht durchaus. Nein, natürlich nicht. Du kannst auch deine Datenbank auf einem USB-Stick haben und dann einfach den an den Rechner anstöpseln und dann hast du halt deine Datenbank immer in der Hosentasche. Ja, natürlich. Die App brauchst du natürlich und du musst dann halt auch irgendwie über OTG oder so den Stick an dein Handy anschließen. Also das geht durchaus, natürlich. Die Datenbank kann auch einfach auf einem USB-Stick liegen. Ich würde in dem Fall allerdings definitiv auch nochmal ein Backup empfehlen. Ja. USB-OTG, genau. Nee, das geht soweit ohne Probleme. Solange, wenn du den USB-Stick auf dem Handy mounten kannst, dann kannst du auch auf die Passwortdatenbank darauf zugreifen. Gar kein Problem. Es wird die komplette Datenbank synchronisiert. Und wenn es Merge-Konflikte kommt, wenn Passwörter in der Datenbank auf dem Server, sage ich jetzt mal, drin sind, die auf der lokalen nicht sind und umgekehrt, beziehungsweise wenn es da Änderungen sind, die können leider nicht automatisch aufgelöst werden. Deswegen muss ich wirklich empfehlen, immer, wenn man die App schließt oder das Programm, nochmal synchronisieren vorher. Dass auf dem Server einfach die neueste Version ist. Weil wenn es Konflikte gibt, wenn sich mehrere Passwörter geändert haben, beispielsweise auf dem Server habe ich mit meinem Handy ein paar Änderungen gemacht, habe dann nicht synchronisiert, habe dann auf meinem Laptop ein paar Änderungen gemacht, habe dann synchronisiert, dann habe ich natürlich die Änderungen, die ich auf dem Handy gemacht habe, noch nicht unbedingt drin. Und wenn ich die dann rein synchronisieren möchte, habe ich einen sogenannten Merge-Konflikt. Die können leider nicht aufgelöst werden. Da muss man sich dann für eine der beiden Varianten der Datenbank entscheiden. Ja, das Programm kann dann nicht mehr auflösen, welches der valide Eintrag ist.
Das heißt, die Sätze werden oder das Datenbank-File wird immer in die große Netz geholt.
Es wird immer das komplette Datenbank-File geholt und innerhalb dessen werden dann halt die Einträge aktualisiert. Wie in einer klassischen Datenbank auch.
Also man kann das ja auch lokal machen.
dann sind sie beide da und dann musst du wissen, welches der richtige ist.
Ja.
Ja, aber so eine automatische Auflösung dessen, welches richtig ist, das geht halt nicht.
Ja.
Da hast du zwei gleichnamige Einträge, musst du ausprobieren, welcher geht und den anderen weglöschen.
Also, ob das mit dem
Online-Synchronisieren ist, weiß ich nicht. Es läuft genauso darüber hinaus, klar. Keine Ahnung. Das geschieht auf dem Linux-System über die Dateisystem-Logs. Also dann ist die Datei gelockt und kann von keinem anderen Programm geschrieben werden.
Okay, wenn es aber mehrere Mitarbeiter sind, die nicht über eine Datei synchronisiert im Nextcloud-Ordner liegen, sondern über die verarbeitete Wege öffnen.
Du meinst mehrere Leute, die gleichzeitig auf dieselbe Datenbank zugreifen? Würde ich versuchen zu vermeiden, indem dann eine lokale Kopie ziehst. Also möglichst dann als lokale Arbeitskopie rüberziehen in die Arbeiten und dann wieder hochsynchronisieren. Damit könntest du das eventuell abfangen.
Hm?
Nee, mergen geht nicht. Das ist uncool. Ansonsten, wenn es read-only ist, dann kannst du ja jedem User eine Kopie zukommen lassen.
Was gar nicht so schlecht wäre, wenn man einen Report hat, über den man das schreibt.
Ja. Ich kenne auch die Lösung, dass nur einer editiert und die anderen gleich gelesen.
Genau. Das wäre so die Sache. Ja, richtig.
Was eventuell auch gut ist, ich habe es aber nie ausprobiert, es gibt irgendwie auch Plugins zum Beispiel, um automatisch jedes Mal ein Backup zu machen, wenn ich mir sozusagen die Datenbank nachdenke. Um jetzt zu verhindern, dass ich mir eben durch solche Geschichten was überschreibe.
Da hast du dann so eine Art Versionierung dann drin, womit du halt zurückrollen kannst, ja. Ja, guter Ansatz. Man hat ja die History.
Ja, das Backup ist mehr so zum Absichern, falls die Daten waren.
Jupp, wo wir schon beim Thema Backup sind, macht Backups, Leute. Nicht nur von der Datenbank, sondern von allen Daten, die euch wichtig sind. Sonst noch Fragen? Das ist ein eigenes Dateiformat. Man kann auch in den Einstellungen, das kann ich hier nochmal zeigen, ich erstelle einfach mal eine neue Datenbank. Das Passwort ist mir jetzt relativ egal. Oh, was? Nicht mal vier Zeichen kriege ich hin. Ich kann hier auch noch den Encryption-Algorithmus auswählen. Das ist hier im Moment nur einer, der mir angeboten wird, aber über Plugins sind da auch andere nachrüstbar. Und ich kann auch eine Kompressionsrate wählen. Standard ist gzip. Sonst noch jemand Fragen? Nochmal ein.
Es gibt auch ein schönes Webinterface.
Stimmt, davon habe ich mal gehört, habe ich aber selber noch nicht benutzt. Hast du da mal eine. Wie heißt das? Danke für den Hinweis, werde ich mal mit aufnehmen. Schöne Sache, gucke ich mir mal an und werde es gegebenenfalls dann auch, falls ich den Vortrag nochmal halten sollte, auch in die Folge mit aufnehmen. Wenn wir hier gucken, sämtliche dieser Typen werden auch von der KeePass Linux-Anwendung unterstützt. Und da kann ich zum Beispiel auch WebDAV ist also mit bei. Ich muss schon die WebDAV-Adresse der Datei angeben. Das sollte gehen. Nummer 52, ja. Dann schönen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe wenigstens ein paar von euch auch neue Informationen mitliefern können. Und habt noch viel Spaß hier.